Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Turniere in Guangzhou, in Chengdu und Zhuhai. China ist wieder auf der Landkarte des Tennis aufgetaucht. Dazu der Laver Cup und dazu das Tausender-Frauenturnier in Guadalajara. Es war eine ganze Menge los in der letzten Woche in der Tenniswelt und vor allen Dingen über ein Wochenende drüber. Wir haben ein Mittwochs- bis Dienstagsturnier erlebt, beziehungsweise zwei Mittwochs- bis Dienstagsturniere erlebt. Deswegen die Aufnahme und die Veröffentlichung des neuen Podcasts erst am Dienstagnachmittag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war eine sehr, sehr komische Woche. Wir haben zwei China-Turniere gehabt, die am Mittwoch angefangen haben. Wir haben den Laver Cup gehabt. Wir haben ein Turnier gehabt, was in Mexiko war, ein Frauenturnier. Ein anderes Turnier, was am anderen Ende der Welt dann stattgefunden hat. Wilde Zeiten momentan im Tennis.
Und natürlich sehr ungewöhnlich für einen so traditionsreichen Sport, der durchaus ja konservativ in seiner Struktur ist. Und Mittwochs- bis Dienstagsturniere sind wir zumindest noch nicht gewohnt im Tennis. Mal gucken, wie das in den nächsten Jahren aussehen wird, wie sich der Kalender auch noch verändern wird, eben durch diese 14 beziehungsweise ja dann de facto eher 11 oder 12 Tagesturniere, aber war schon eine schräge Sache, was immerhin erfreulich zu sehen war. Es war jetzt auch am Montag und am Dienstag noch genug Leute vor Ort.
Ja, es war auf jeden Fall vor Ort. Darüber müssen wir jetzt einmal gerade sprechen. Peng Shuai ist nach wie vor nicht in der Öffentlichkeit zugegen. Wir haben damals bei Olympia 22 diese Bilder von ihr erlebt. Das waren, glaube ich, die letzten Bilder, die man von ihr öffentlich dann auch gesehen hat, wo sie dann ja auch so ein bisschen staatstragend mit Thomas Bach sich zusammengetroffen hatte, dann auch nur mit einer Videokonferenz, sie im Hintergrund, dann Stofftiere im Hintergrund bei ihr auf dem Videobild und so weiter. Das waren die letzten Bilder, die man von Peng Shuai eigentlich so erlebt hat, die Weltöffentlichkeit waren. Und die WTA hatte 22 die Turniere in China ausgesetzt. Jetzt in diesem Jahr hat Steve Simon allerdings mit einer bemerkenswerten Offenheit dann auch zugegeben, ja, wir haben den Kampf dagegen verloren, gegen China. Wir können nicht darauf verzichten, auf die chinesischen Turniere, weil ein Großteil unseres Geldes aus China dann rauskommt und China wird uns nicht den Zugang zu Peng Shuai ermöglichen, wie wir das gerne hätten. Und das ist ein bitteres Zeichen und wir haben jetzt zum ersten Mal die Turniere wieder auf chinesischem Boden erlebt. Vor allen Dingen auch bei den Herren. Die Herren haben sich ja, was man so ein bisschen das Gefühl hatte, gar nicht so richtig darum geschert, um dieses Peng Shuai, wo ist Peng Shuai? Und es war die erste Woche quasi mit den chinesischen Turnieren. Was wir sagen können, die Stimmung war überall hervorragend.
Ja, und dafür war China in der Vergangenheit nicht immer bekannt oder die Turniere in China, auch weil sie, glaube ich, häufig eher so ein bisschen, naja, ohne den großen Kontext in Städten abgehalten wurden. Und jetzt hatte ich aber das Gefühl, war genug Publikum da, auch Publikum, was offensichtlich tennisaffin ist und Spaß am Tennis hatte. Und teilweise war das jetzt in einer Region konzentriert, aber jetzt, wo zum Beispiel Alexander von Chengdu spielt, das ist jetzt nicht unbedingt in einer Region, wo sonst so viele Tennisturniere, ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber nicht so viele Tennisturniere in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und auch dort war die Stimmung ja gut.
Die war wirklich sehr, sehr gut und wir haben drei wirklich gute Turniere erlebt. Eins bei den Frauen, was von Wang Jiyu gewonnen worden ist, und zwei Turniere bei den Herren. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sind die beiden Herrenfinals noch nicht beendet. Wir haben allerdings auch noch den Laver Cup und wir können bei den News der Woche dann auch noch über einen prominenten Dopingfall sprechen.
Ja, einen, den wir natürlich hier an dieser Stelle schon häufig erwähnt haben, den von Simona Halep, da ist das Urteil gesprochen worden, wobei es in solchen Fällen ja immer eigentlich dann noch über den CAS, den Internationalen Sportgerichtshof, geht, also da wird sicherlich in den nächsten Monaten noch was kommen, aber zumindest im Moment ist Halep für 4 Jahre gesperrt und da naja, ordnen wir das ein, versuchen die Fakten darzulegen und sprechen ein bisschen darüber, was es bedeutet.
Genau, und wir fangen jetzt gleich an mit den Frauenturnieren und die haben in Guadalajara und Guangzhou in der letzten Woche stattgefunden und Guadalajara hat Maria Sakkari gewonnen, eine Spielerin, die vielleicht schon mit ihrem zweiten Pass Mexikanerin ist. Das alles gleich hier bei Chip & Charge, dem Tennis Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Guadalajara war der eine Ort, an dem die Frauen in der letzten Woche gespielt haben und Guangzhou der andere Ort. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es ja so ein bisschen durcheinander gelaufen ist mit den Terminen. Vor allen Dingen ist es in der letzten Woche wirklich doof gelaufen für das Turnier, unter anderem in Guadalajara, weil zu dem Zeitpunkt, als bekannt gegeben worden ist, dass Guadalajara als Tausender-Turnier herhalten sollte, da war noch nicht zu dem Zeitpunkt bekannt, dass in China überhaupt wieder gespielt werden könnte oder sollte. Steve Simon hat dann irgendwann gesagt, naja, wir werden ein besseres Ergebnis, was Peng Shuai angeht, nicht mehr erreichen. Wir müssen leider in diesen sauren Apfel beißen. Wir wollen aber auch wieder nach China zurück. Vor allen Dingen dann ja auch, weil sehr, sehr viel Geld dort auf dem Spiel steht für die WTA und die im Moment so ein kleines bisschen, na, ich möchte nicht sagen am Hungertuch knabbert, aber durchaus schauen muss, wo sie die Gelder herbekommen. Philipp, es war ein schwieriges Turnier, vor allen Dingen für die Organisatoren. 13 von 30 Top 30 Spielerinnen waren letzte Woche nicht dabei in Guadalajara. Hat das dem Turnier einen Abbruch getan? Ich fand es sehr unterhaltsam, aber es fehlten natürlich die ganz großen Namen.
Na, ich würde sagen, die Leute vor Ort schienen sehr gut unterhalten zu sein. Das haben wir jetzt ja auch beobachten können. Tennis in Mexiko ist eigentlich immer sehr gute Stimmung. Also ich war jetzt noch nie vor Ort, aber von dem, was man mitbekommt, sehr gute Stimmung. Und einfach auch eine Lust, als Zuschauer, als Zuschauerin zu partizipieren an dem Match. Also das finde ich, fällt immer auf. Es liegt jetzt natürlich ungünstig generell für, naja, sowohl die Base an Zuschauer und Zuschauerinnen, die häufig viele Stunden davor oder dahinter sind und auf der anderen Seite natürlich, wie es im Kalender liegt, weil jetzt dadurch, dass China eben doch wieder dabei ist, werden viele der großen Stars eben eher nach Asien gehen und du schon gesagt, hier waren dann am Ende die großen Namen nicht dabei, aber es waren ein paar Namen dabei, die wir immer wieder mal in mexikanischen Turnieren gesehen haben und dazu gehört dann eben eine Sakkari, aber auch eine Leila Fernandez, die glaube ich, ziemlich populär ist in Mexiko. Also ich glaube, die Zuschauenden haben bekommen, was sie wollten. Ich bin mir sicher, sie hätten gerne auch noch den einen oder anderen Superstar gesehen. Es gibt immerhin die Möglichkeit, wer sich es leisten kann, kann jetzt ja auch noch zu den WTA-Finals fahren, die ebenfalls in Mexiko sein werden. Aber insgesamt ist es im Moment natürlich auf der WTA voller Versatzstücke und ohne zumindest von außen den ganz großen Plan. Es geht im Moment einfach ums, ja, kann man gleich sagen, ums Überleben.
In Cancun finden die WTA-Finals statt. Knappe 6 Wochen, bevor das Turnier dort stattfinden wird, wurde es bekannt gegeben. Auch das ja im Moment keine gute Ausgangsposition für die WTA, die ja, so ein bisschen immer damit hadert und im Moment ein bisschen puzzeln muss, wo die Turniere stattfinden können und wo sie nicht stattfinden können. Es gab zwischendurch dann mal Überlegungen, nach Prag zu gehen. Prag hatte dann aber links gesagt, naja, wir lassen russische und belarussische Spielerinnen nicht rein, was dann auch schlecht für die WTA ist, weil Arina Sabalenka kommt aus Belarus und da sind auch einige Spielerinnen mit Chancen aus Russland dort bei den WTA-Finals dabei zu sein. Also ging das dann auch nicht und dann wurde am Ende gesagt, okay, Cancun eventuell dann ab nächstem Jahr oder die Gerüchte sind sehr stark, dass wir ab nächstem Jahr dann in Saudi-Arabien spielen werden für die WTA-Finals. Also auch hier keine wirklich guten Nachrichten. Gute Nachrichten allerdings gebracht hat Maria Sakkari. Maria Sakkari, du hast es gesagt, populär in Mexiko. Sie hat das auch komplett ausgelebt, nachdem sie nach jedem Match dann mit dem Nationaltrikot der mexikanischen Fußballnationalmannschaft dann zu den On-Court-Interviews gegangen ist. Sie war nach den US Open am Boden zerstört, als sie wieder in der ersten Runde ausgeschieden war, wo sie in diesem Jahr bei den Grand Slams einfach nicht performt hat, wo sie einfach dem Druck nicht standhalten konnte, hatte sie überlegt, eine kleine Pause einzulegen, dass sie gesagt hat, ich brauche vielleicht einfach mal eine Pause. Da hat anscheinend ihr jemand gut zugeredet und hat gesagt, hier, mach einfach mal weiter. Und sie machte einfach weiter und hat dann am Ende dieses Turnier gewonnen und hat vor allen Dingen dann auch diese beiden Hürden, Halbfinale und Finale, überstanden. Weil was wussten wir in den letzten Jahren? Maria Sakkari erreicht das Halbfinale relativ regelmäßig, aber dann ist immer eine Gegnerin dabei, die stärker ist als sie. Maria Sakkari ist hier durch dieses Turnier wirklich enorm souverän durchgegangen. Erste Runde Storm Hunter, zweite Runde dann Camila Giorgi, beides in zwei Sätzen. Dann hat sie gegen Emiliana Arango, eine durchaus Überraschungsviertelfinalistin, auch in zwei Sätzen gewonnen. Halbfinale gegen Caroline Garcia 6-3, 6-0 und das Finale gegen Caroline Dollarhide 7-5, 6-3. Das war das knappste dieser Matches für Maria Sakkari. Es war ein sehr, sehr souveräner Sieg. Es war ein hochverdienter Sieg. Müssen wir ein Sternchen dran machen, dass sie diesen Sieg erreicht hat bei einem Turnier, wo 13 der Top 30 nicht dabei waren? Ich glaube nicht.
Nö, also ich meine, sie hat vorher einen einzigen Tour-Titel gehabt, also einen Titel auf der WTA. Da ist es, glaube ich, vollkommen egal. Die Hürde war primär mental. Es gibt, und das haben wir gesagt, schon Gründe, warum sie häufig in Halbfinals und Finals ausgeschieden ist, weil sie spielerisch sehr von der Athletik herkommt, nicht unbedingt die Schläge hat, mit denen sie locker und leicht Ballwechsel beenden kann. Und das heißt, sie ist häufig auf Spielerinnen getroffen, die dazu in der Lage sind und die die Athletik von Sakkari beiseite schieben können. Aber das war jetzt hier ja nicht die Frage, die sich in dieser Woche konkret gestellt hat, sondern die Frage war, vor allem nachdem ziemlich schnell klar war, dass eben nicht nur viele Spielerinnen nicht antreten würden, sondern auch bekannte Namen früh rausgegangen sind, würde sie die Nerven behalten können. Und dass sie das geschafft hat, ist hier das Beeindruckende. Nicht jede der Halbfinale- und Finalniederlagen, die sie in den letzten Jahren hatte, war unbedingt gegen viel bessere Spielerinnen, sondern es waren auch immer Sachen dabei, wo es halt nervlich nicht geklappt hat. Und du hast schon beschrieben, die Szene bei den US Open, wo sie ja sagte, vielleicht muss sie eine Pause einlegen. Es gab auch seit langem immer wieder Aufforderungen an sie, sich von Tom Hill zu trennen, dem Trainer, mit dem sie schon so lange zusammenarbeitet. Also der Druck war da, endlich was zu ändern, aber sie hat dem standgehalten, muss man ja auch sagen. Wirkte sehr positiv jetzt die ganze Woche über, hatte ja, glaube ich, jetzt in auch einem der Interviews hier, was ich gelesen hatte, so gesagt, naja, Coco Gauff hatte ja auch ihren Tiefpunkt in Wimbledon und hat danach es geschafft, sich nochmal neu aufzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das bei Sakkari erleben werden, aber insgesamt würde ich sagen, die Prüfung, die hier war, und das war eben, kann sie es mental schaffen, die hat sie bestanden. Und der andere Teil war eigentlich fast egal, wer hier wirklich am Ende angetreten ist.
Ja, es war ja dann auch diese mentale Hürde im Finale, weil bis zu dem Finale hat jeder gesagt, naja, Halbfinale erreicht sie und dann kommt eine Gegnerin wie Caroline Garcia, die ja auch so ein paar Probleme in den letzten Monaten hatte, aber von der wir wissen, dass sie famoses Angriffstennis spielen kann und dass sie in solchen Halbfinals gerne mal wirkliches Spitzentennis zeigt. In diesem Finale gegen Caroline Dollarhide war Sakkari die klare Favoritin. Und ich glaube, das war mit die größte mentale Hürde. Hier dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen letzten Schritt, ich kann diesen letzten Schritt machen und ich gucke dann auch vielleicht mit Scheuklappen dann nach vorne und gucke nicht nach links oder rechts, sondern versuche jetzt meiner Favoritenrolle gerecht zu werden und dieses Match dann zu gewinnen. Das nötigt mir allergrößten Respekt ab, weil das war vielleicht dann, hat sie vor dem Finale dann auch nochmal schlecht geschlafen, weil sie traf mit Caroline Dollarhide auf eine Gegnerin, die sie sonst maximal in der zweiten Runde trifft.
Ja, und das ist ja auch, was uns Respekt abzwingen kann, dass sie das geschafft hat. Und eine andere Sache, die wir ja auch nicht vergessen dürfen, sie hat sehr gut mit ihren Kräften hausgehalten. Mhm. Und es war ein extrem schwüles, anstrengendes Wetter. Wir haben dann ja auch immer wieder Spielerinnen gesehen, die quasi Tribut zollen mussten für ein Match, was sie in der vorherigen Runde hatten. Und das hat Sakkari einfach gut und positiv und schlau gemanagt die ganze Woche über. Und trotzdem, Dollarhide ist genau die Art von Spielerin, die ihr hätte zusetzen oder die in der Vergangenheit schon so häufig zugesetzt hat, eine, der das offensivere Spiel etwas leichter gelingt als einer Sakkari, die auch ihren Technik hat, die auf Angriff gepolt ist, als bei Sakkari, wo dann doch vieles eben über diese Athletik, über das Bälle verteilen, über die Gegnerin, eher wegarbeiten kommt. Und genau die Art von Spielerin, wie Dollarhide sie ist, die hat hier schon so häufig zugesetzt. Und es dann eben geschafft zu haben, finde ich auch das Eindrückliche.
Maria Sakkari steht jetzt auch kurz davor, die WTA-Finals zu erreichen. Und das hat sie dann auch gesagt, das war ein Ziel von ihr, diese WTA-Finals zu erreichen. Vor allen Dingen, weil es ja auch wieder in Mexiko stattfindet. Und dort hatte sie ja damals bei den WTA-Finals in Guadalajara auch gute Leistung gebracht. Ich glaube, damit begann ihre große Liebe zu diesem Land. Und sie steht jetzt im Moment auf Platz 6 in der Weltrangliste. Und gucken wir auf das Race nach Cancun. Dort steht sie im Moment auf Platz 9. Also es wird noch ein Hauen und ein Stechen. Auf 8 ist im Moment Ons Jabeur, 300 Punkte vor ihr. Karolina Muchova ist dann auch, Markéta Vondrousova sind da auch noch. Aber es könnte durchaus was werden mit Maria Sakkari und den WTA-Finals. Und dann hätte sich das natürlich wirklich alles komplett ausgezahlt, was sie an Anstrengungen nach den US Open auf sich genommen hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass nach den US Open die Sehnsucht groß war, 4 Wochen einfach mal den Schläger zur Seite zu legen.
Oh, bin ich mir auch sicher. Denn wer hat Lust, so einen Frust die ganze Zeit über sich ergehen zu lassen? Und es ist ja eben nicht ein Frust, wie wir ihn erleben, sondern ein Frust in der Öffentlichkeit. Mhm. Und sie hat, meine ich doch, auch diesen YouTube-Account hier angesprochen, der irgendwie sich so ein bisschen über sie lustig macht. Ne? Und das sind ja einfach Sachen, ich glaube, die, außer es hört uns jemand zu, der hier in der Öffentlichkeit steht und bekannt ist, können wir uns das ja gar nicht vorstellen. Das ist ja wirklich kein Spaß. Und dass sie das geschafft hat, wie gesagt, ich finde, sie braucht sich, wird sie auch nicht, gar keinen Kopf machen, wer hier am Ende wo wie angetreten ist. Sie hat ihr großes Ziel erreicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich langfristig was ändert, aber jetzt kurzfristig eben die Chance, noch zu den WTA-Finals zu fahren. Ich würde sagen, sie ist wahrscheinlich leichte Favoritin, denn Jabeur, so viel sie im Moment auch spielt, scheint mir ein bisschen überspielt, ein bisschen außer Form zu sein. Und Sakkari braucht jetzt wahrscheinlich noch ein richtig großes Resultat, nochmal ein Halbfinale, vielleicht bei einem 1000er oder einem 500er Finale, dann denke ich, sollte sie eigentlich vorbeiziehen an Jabeur.
Wer sich auch überhaupt keine Gedanken darum macht, wer ihr gegenüber stand und wer sie begleitet hat auf dem Weg ins Finale, das ist Caroline Dollyhide. Die hat hier zum ersten Mal wirklich insgesamt ein ganz großes Ergebnis bei einem Turnier erreicht. Sie stand zu dem Zeitpunkt, als das Turnier gestartet ist, außerhalb der Top 100. Jetzt steht sie unter den Top 50, nachdem sie hier wirklich einen bemerkenswerten Siegeslauf hingelegt hat. In der ersten Runde ein ganz, ganz enges Match gegen Peyton Stearns. 6-7, 7-6, 7-6. Zweite Runde, das war spät in der Nacht auch noch. Zweite Runde gegen Sasha Vickery, die gegen Danielle Collins gewonnen hatte. 6-3, 4-6, 6-1. Dann gegen Ekaterina Alexandrova. Ein sehr leichter Sieg. 6-1, 6-2. Alexandrova war vielleicht noch ein bisschen kaputt von ihrem Spiel gegen Magdalena Frech vorher. Dann Martina Trevisan, die vorher in einem Dreisatz-Krimi gegen Ons Jabeur gewonnen hatte. Auch in 3 Sätzen gewonnen. Vor allen Dingen den Tiebreak des zweiten Satzes mit 11-9 gewonnen. Dann gegen Sofia Kenin, die vorher gegen Leila Fernandes ein ganz enges Match gewonnen hatte mit 7-5, 6-3. Während Maria Sakkari, also wenn man so eine Metapher nutzen möchte, ist sie durch eine Blumenwiese gehüpft und hat überall die Blumen aufgelesen, es war Sonnenschein, ist Caroline Dollyhide bei schwerem Gegenwind und strömendem Regen ins Finale gestürmt.
Liegt das mit der Blumenwiese vielleicht daran, wo du gerade sitzt?
Ja, das kann auch da zusammen. Aber ich stelle
morgen so dahingesprungen.
Genau, so bin ich dahingesprungen, genau. Ja, aber es ist ja wirklich so. Maria Sakkari ist in 2 Sätzen immer durchgegangen und musste nicht so viele Kräfte aufwenden. Und Dollyhide hat wirklich heftige Gegnerinnen aus dem Weg geräumt und musste hier verdammt ackern.
Ja, beeindruckendes Turnier von ihr. Auch ja eine, die eigentlich schon ein paar Jahre auf dem Radar ist, dann irgendwie nie so den Sprung nach oben geschafft hat, hat durchaus einen beeindruckenden Aufschlag, vor allem sehr beeindruckenden zweiten Aufschlag, vielleicht einen der besten, den es überhaupt auf der Tour gibt. Ehrlicherweise nicht die größte Bewegungskünstlerin und jetzt auch in der Vergangenheit nicht unbedingt durch ihre Returns aufgefallen. Und dafür, dass sie jetzt auch ja schon seit Jahren so ein bisschen auf der ITF-Tour rumkrebst, war das jetzt ein sehr beeindruckendes und wahrscheinlich auch ehrlicherweise ein karriereveränderndes Resultat, weil das sind Punkte, die nimmt sie jetzt ein Jahr mit. Damit dürfte sie mit ziemlicher Sicherheit ein Jahr in den Top 100 bleiben. Und wenn sie das nutzen kann, dann hat sie quasi ihre Karriere umgedreht. Und wenn man jetzt guckt, wie sie diese Woche gespielt hat, eben beim Aufschlag, den finde ich immer noch gut. Der Return, ja, ist wahrscheinlich keiner der besseren, den es auf der Tour gibt. Die Vorhand ist beeindruckend, der Slice auf der Rückhand ist gut, sie ist immer wieder am Netz gewesen, sie hat eine Physis, also sie ist nicht die schnellste, aber wie Sakkari bringt sie eben so eine Physis mit, so ein Zähigkeit, so ein Durchhaltevermögen, ich kann mich in so ein Match reindrücken und die Gegnerin wegdrücken. Und das fand ich, hat man hier gesehen, und du hast angesprochen, welche enge Siege dabei waren und auch genug Möglichkeiten, bei denen sie hätte wegkippen können. Wenn wir uns jetzt das Viertelfinale gegen Trevisan angucken, dann hat sie ja A, Matchbälle da abgewehrt, B, ewig viele Satzbälle dann im zweiten Satz vergeben, auch, glaube ich, nochmal 5, 6 Matchbälle im dritten Satz gebraucht und dann das Halbfinale gegen Cannon, die ziemlich platt schien von ihrem Viertelfinale gegen Fernandes, aber da hat sich Dolly halt dann besser erholt als Cannon und dann im Finale, finde ich, hat sie sich dafür, dass sie so klare Außenseiterin war, auch nochmal teuer verkauft.
Und es ist, in diesem Fall ist es ja wirklich eine große Überraschung, weil über Caroline Dolly Hart haben wir von den ganzen Stunden, die wir Podcast machen hier bei Chip and Charge, haben wir vielleicht eine halbe Stunde auf Caroline Dolly Hart verwendet in den ganzen 10 Jahren jetzt. Es ist ja wirklich komplett aus dem Nichts gekommen, weil die Ergebnisse für Caroline Dolly Hart waren in diesem Jahr nun wirklich nicht so, als könnte man sagen, oh, das ist ein Dark Horse für das Turnier in Guadalajara.
Dann wahrscheinlich immer eher 10 Minuten. Ja. Das ist immer ehrlich, weil es gibt so viel talentierte Spieler und Spielerinnen und wahrscheinlich jederzeit 300, die in die Top 100 einziehen könnten. Und bei ihr eben der Kick-Aufschlag natürlich, der ist schon in Erinnerung. Da hat sie ja hier auch ein paar wieder in dieser Woche gezeigt, die waren enorm, wie hoch die abgesprungen sind. Das ist sehr beeindruckend. Aber sie hat ja auch kein Merkmal darüber hinaus gehabt, was sie jetzt ausgezeichnet hat. Weder ist sie vom College gekommen, noch hat sie irgendwie den ganz großen Erfolg jetzt mal geschafft und ist dann wieder abgestürzt, sondern sie hat einfach sich zäh abgearbeitet an dieser Top 100er Marke. Ich meine, 99 war es Career High Ranking vor.
Genau.
So jemand fällt natürlich auch nicht auf. Und jetzt, wie gesagt, die goldene Chance, ein Jahr lang zu probieren, sich irgendwo zwischen 70 und 100 vielleicht festzusetzen, wo sie wahrscheinlich hingehört.
Ja, also es ist ja dieses Top 50, sie ist jetzt in den Top 50, das hat sie jetzt ein komplettes Jahr vor sich, damit dann einfach zu sehen, okay, ich kann bei diesen größeren Turnieren jetzt antreten, ich muss nicht durch die Qualifikation durch, ich kann bei den Tausender in die Qualifikation reinkommen und das ist halt wirklich jetzt die wichtige Marke und das ist für sie dann einfach der Startblock, wo sie dann sagen kann, okay, ab jetzt habe ich hier ein Jahr lang eine Chance, mich zu etablieren. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ob sie das kann und wie sie das dann umsetzen will. Caroline Dolly Hart hat im Halbfinale gegen Sophia Kanin gewonnen. Und Sophia Kanin und Caroline Garcia, die beiden Halbfinalistinnen, die dann im Halbfinale verloren haben, sind auch nochmal zwei interessante Geschichten. Über Sophia Kanin haben wir schon ein bisschen häufiger gesprochen als über Caroline Dolly Hart. Die hat 2020 die Australian Open gewonnen und hatte dann wirklich zwei finstere Jahre. Also das können wir wirklich so sagen, Formverlust, dann Verletzungen, dann vielleicht auch so ein kleines bisschen die mentale Seite bei ihr, die nicht funktioniert hat und wo sie sich dann vom Boden eigentlich auch wieder hochkämpfen musste. Sie war aus den Top 100 rausgefallen und hier hat sie ein starkes Turnier gebracht. Carol Zhao, Angelina Kalinina, dann gegen Jelena Ostapenko in 2 Sätzen gewonnen. Das war für mich der beeindruckendste Sieg in diesen 7 Tagen. Und dann dieses 3-Satz-Match gegen Leyla Fernandes, wo sie im zweiten Satz schon kurz davor war, dieses Match einzutüten. Leyla Fernandes kam nochmal zurück, aber dann im dritten Satz hat dann Kanin wieder auf dieses Gaspedal gedrückt. Wir haben 2020 davon geschwärmt, wie sie einfach aufgegeben hatte, Fehler zu machen in diesem Finale, als sie damals das Finale gespielt hatte. Und hier hat mir wirklich ihre Resilienz wieder richtig gut gefallen. Einfach dieses, ich versuche es einfach wieder. Ich kann mich auf meine Schläge verlassen und ich kann mich darauf verlassen, dass ich im richtigen Moment die richtigen Schläge bringe. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir imponiert in diesen 7 Tagen von Guadalajara. Und daraus sollte sie Selbstvertrauen ziehen. Ich weiß halt nicht, wie viel Selbstvertrauen sie daraus zieht, weil sie ja schon sehr eine Person ist, wahrscheinlich die nicht so ganz die positivsten Emotionen zulässt.
Ja, du hast schon die Phase jetzt beschrieben. Ich glaube, es war auch zwischendurch schwierig mit dem Vater, der ja eine große Rolle in ihrer Karriere gespielt hatte. Auch jetzt muss man sagen, in diesem Jahr war häufig Stop and Go, waren ein paar große Siege dabei. Ich meine, sie hatte Sabalenka in Rom besiegt, sie hatte Goff in Wimbledon besiegt, aber dann zwischendurch noch Phasen, wo sie entweder ja nicht über einen längeren Zeitraum performen konnte und oder gar nicht gespielt hat, wie zum Beispiel zwischen Wimbledon und den US Open. Und jetzt eine sehr gute Phase, US Open gut gespielt, gespielt, San Diego letzte Woche gut gespielt, jetzt hier Guadalajara gut gespielt. Mal gucken, was sie jetzt damit anfangen kann, weil das dürfte jetzt erstmal für sie bedeuten, dass sie zumindest bei den ersten beiden Grand Slams im nächsten Jahr wieder gesetzt ist. Wenn sie das für sich nutzen kann, dann halte ich es möglich, dass nochmal so ein Sprung Richtung Top 20 gelingt. Sie hat immer noch einen, finde ich, sehr interessantes Spiel, einen tollen Return, diese Rückhand, bei der überhaupt nicht zu erkennen ist vorher, was sie macht, dann diese Bissigkeit, diese Zähigkeit eben in Matches, in Ballwechseln drin zu bleiben, aber dafür, wie sie spielt, dann doch auch ein erstaunliches Haupt- oder Topspiel, wo eben mal was gelingen kann oder gar nichts gelingen kann, und von daher, sie wird wahrscheinlich nie die Ausgeburt der Konstanz werden, aber wenn sie das jetzt für sich nutzt, was sie sich hier erarbeitet hat in den letzten 6 Wochen, dann halte ich es zumindest für möglich, dass sie wieder in den Top 32 drin ist, und die sind ja erstmal wichtig, weil man damit gesetzt ist bei den Grand Slams.
Das war dieses Match gegen Jelena Ostapenko, war dann ja auch so interessant, weil beide dieses Hop- oder Top-Spiel haben, und es kommt dann ja so ein kleines bisschen darauf an, welche Spielerin dann die Linien dann besser findet und welche Spielerin dann weniger Fehler macht, weil beide sind drauf und dran, den Punkt als Erste machen zu wollen, und in dem Fall und in dem Moment war für mich die Sicherheit von Sofia Kenin ausschlaggebend, die dann gesagt hat, sie kann dann ja so diesen anderen Modus noch einschalten, dieses, ich mache jetzt keine Fehler mehr oder ich versuche einfach erstmal den Ball sicher reinzuspielen, und das gelingt ja Jelena Ostapenko deutlich seltener.
Ja, kann man so sagen. Auf der anderen Seite hat sie natürlich ein Tempo, was kaum jemand auf der Tour gehen kann, inklusive Kennen. Und beide ja, kann man auch sagen, eine interessante Karriere bisher gehabt. Beide haben einen Grand Slam gewonnen. Okay, Kennen hat noch einen Finale dazu, aber außerhalb der Grand Slams hat Ostapenko bisher sicherlich die bessere Karriere gespielt. Ist aber auch ein paar Tage schon älter. Also wahrscheinlich was Spannendes, wer da irgendwie die besseren nächsten Jahre zum Beispiel haben wird.
Jelena Ostapenko oder Sofia Kenin, wir werden das mit Interesse beobachten. Die andere Halbfinalistin hatte auch keine guten Monate hinter sich. Caroline Garcia, letztes Jahr beziehungsweise ab Mitte 21 ist sie ja nach vorne gestürmt in die Weltspitze mit ihrem kompromisslosen Angriffsstil, mit ihrem Hurra-Stil dann ja auch. Und dann hatte sie in diesem Jahr wenig gute Ergebnisse. Hier war sie dann nochmal an 3 gesetzt und hat ihre Position auf der Setzliste hat sie ausnutzen können. Und das waren keine einfachen Spiele, die sie machen musste. Gegen Alexandra Sasnovic sieht so manche Gegnerin doof aus. Garcia gewinnt knapp in 3 Sätzen. Dann gegen Hayley Baptiste in 2 Sätzen. Baptiste hatte vorher Karolina Pliskova besiegt. Dann gegen Viktoria Azarenka klar in 2 Sätzen gewonnen, was ich sehr beeindruckend fand. Und dann gegen Maria Sakkari allerdings auch klar in 2 Sätzen verloren. Aber auch Caroline Garcia sollte mit dieser Woche extrem zufrieden sein. Vor allen Dingen, weil sie solche Spielerinnen wie Azarenka oder Sasnovic, die wirklich unangenehm sein können, besiegt hat. Und weil einfach endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis dabei war.
Ja, auch wichtige Punkte. Also es war ja so gewesen, sie hatte diese tolle zweite Jahreshälfte 2022, inklusive des Siegs bei den WTA-Finals, und dann einen okayen Start ins Jahr, immer so zwischen 10 und 15 im Race, dann aber in den letzten Monaten komplett weggefallen, wo sie eigentlich viele Chancen durch ihre Setzung hatte, und hier dann endlich mal wieder Punkte mitgenommen. Und das dürfte bedeuten, dass sie wahrscheinlich am Ende des Jahres unter den Top 20 sein wird. Und das ist wahrscheinlich auch ihr Niveau, weil sie hat halt mal Jahre, wo sie in Top 10 ist, mal Jahre, wo sie eher in den Top 50 ist. Und ihr Gedanke von Tennis, eben wirklich hopp oder top, in der Art, wie sie gerade beim Return drauf geht oder auch wie sie versucht, die Winner zu schlagen, der kann zu tollen Wochen oder auch tollen Siegen wie dem gegen Azarenka führen, aber dann auch sowas wie gegen Sakkari, wo sie ehrlicherweise schwach war. Also da ist so viel im Ausgelande, da geht sie halt das Risiko und muss den Preis dafür bezahlen. Den hat sie jetzt in diesem Jahr häufiger bezahlt. Und abseits des Spielstils scheint bei ihr einfach immer noch ein Thema zu sein, dass sie nicht wirklich mit dem Druck aus dem Fakt umgehen kann, wenn sie dann mal in den Top 10 drin ist, dass das für sie eine Nummer zu viel ist. Also das hat sich jetzt 2-mal in ihrer Karriere gezeigt und weiß nicht, ob es jetzt noch zu einem 3. Mal kommt, dass sie so hoch in der Weltrangliste ist, aber sie gehört wahrscheinlich mit dem, was sie spielen kann, schon irgendwo um die 20 rum.
Caroline Garcia, also hier auch das Halbfinale erreicht. Über eine Spielerin möchte ich noch sprechen, die du eben schon angesprochen hast, Onstra Böhr. Und bei der hat man eher das Gefühl, dass sie im Moment eine Pause bräuchte. Sie hat hier erst Alicia Parks besiegt und dann hat sie gegen Martina Trevisan in 3 Sätzen verloren. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie auf Reserve fährt. Sie war verletzt dieses Jahr und hat wenig gute Ergebnisse gehabt und war dann auch immer zu unglücklichen Zeitpunkten dann verletzt und kam nicht so richtig in Form. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, sie fährt auf Reserve und vielleicht ist sie dann wirklich so, dass sie sagt, okay, ich will hier noch unbedingt durchziehen bis zu den WTA-Finals, aber dann brauche ich auch die Pause. Vielleicht braucht sie die Pause auch ein ganz kleines bisschen früher. Sie ist im Moment auf Platz 8 im Race, also es wird ein enges Rennen, aber also so richtig überzeugen tut sie momentan nicht.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, es war das Wimbledon-Finale, wo sie als Favoritin reingegangen ist und auch den Anspruch formuliert hatte, das gewinnen zu wollen und dann eigentlich ziemlich chancenlos war. Und das scheint hier immer noch zuzusetzen. Sie hat Grand Slam-mäßig ein ganz gutes Jahr gehabt. Sie im Finale in Wimbledon, stand Viertelfinale bei den French Open, bei den US Open, hat sie sich mit einer Krankheit durchgequält, im Anfang trotzdem die vierte Runde erreicht. Also das war alles gar nicht so schlecht, aber ab davon sehr unkonstante Resultate, gerade so bei den normalen Tour-Events. Und das sehen wir im Moment immer noch. Und du hast schon angesprochen, die Verletzungen, die Müdigkeit, dann wahrscheinlich echt der Hangover des Wimbledon-Finals. Also ja, ich will es jetzt keine verkorkste Saison nennen, weil wer ein Grand Slam Finale erreicht hat, eigentlich keine verkorkste Saison, aber sie hat nicht bestätigen können, was sie im letzten Jahr aufgemacht hatte, und sie braucht wahrscheinlich für sich einen Reset in der Offseason, um zu gucken, was ist jetzt wirklich das Ziel, was auch ein realistisches Ziel, will sie alles emotional nach Wimbledon werfen oder in die Olympischen Spiele im nächsten Jahr, oder findet sie da nochmal eine andere Balance?
Ons Jabeur also hier dann früh ausgeschieden. Das Turnier von Guadalajara, das hat Maria Sakkari gewonnen und das in wirklich beeindruckender Art und Weise. Es gab noch ein zweites Turnier in Guangzhou und das macht die ganze Malesse der WTA ja im Moment deutlich. Die einen spielten in Mexiko, die anderen in China. Es konnte 24 Stunden am Tag Frauentennis geguckt werden. Das alleine ist nicht schlecht, das möchte ich nicht dagegen sagen, aber die China-Tour ist halt jetzt in vollem Gange und viele Spielerinnen haben gesagt, okay, wir werden auf jeden Fall auf die Asien-Tour gehen, da müssen wir vorher nicht nach Mexiko mitnehmen. Magda Linette und Wang Jingyu waren die Profiteurinnen von diesem Turnier in Guangzhou und das Turnier hat Jiyu Wang bzw. Wang Jiyu gewonnen, nicht zu verwechseln mit Jinyu Wang oder Wang Jinyu. Wang Jiyu hat 2018 die US Open bei den Juniorinnen gewonnen und dann hat es ein bisschen gedauert, bis sie mal die großen Ergebnisse geliefert hat. Und das hat sie in dieser Woche dann geliefert. In der ersten Runde Nadia Podorowska, dann Diana Schneider, dann Veronika Runchakova, Viktoria Runchakova, frühere Kusmova, und dann Reet Minnen im Halbfinale und im Finale Magda Linette. Für die junge Chinesin ein großer Titel und vor allen Dingen die Tatsache, dass das chinesische Tennis durchaus wieder Spielerinnen hervorbringt, die an die Weltspitze anklopfen, weil ihre quasi Namensvetterin Wang Jingyu, die haben wir bei den US Open schon gesehen und dort hatte sie überzeugt.
Und dann haben wir noch Zhang, wahrscheinlich so das große chinesische Talent überhaupt. Und ist ja auch immer so eine Frage, wie performt jemand im eigenen Heimatland oder in dem Land, in dem die Person groß geworden ist. Und das muss man sagen, war hier sehr überzeugend von Wang. Also die letzten Runden voller Entschiedenheit, auch das Finale gegen Linette, die ja durch ihr stabiles Tennis sehr unangenehm sein kann, an der sich schon viele die Zähne ausgebissen haben, die ja auch in China immer sehr gut gespielt hat, das dann so klar und locker zu gewinnen, nach Jahren, wo es wirklich nicht immer ideal lief. Sie hat gute Phasen gehabt, aber dann eben auch Phasen, wo wochenlang nicht so richtig was passiert ist. Und wenn man sich ihr Spiel anguckt, ist eine Linkshänderin, die sehr viel Gas geben kann auf der Vorhand. Die Rückhand, würde ich sagen, ist adäquat, ist ein guter Aufschlag, aber es sticht halt raus, was sie auf der Vorhand kann. Und die kam hier und die kam in den wichtigen Momenten fehlerfrei und die hat ihr die Punkte gewonnen. Weiß nicht, ob sie sowas Besonderes im Spiel hat, dass sie jetzt auch mal irgendwie in die Top 10 einziehen kann, aber es war eine beeindruckende Woche. Man hat ja auch gesehen, wie nah ihr das gegangen ist. Also die dir wirklich Rotz und Wasser geheult und ja. Ist ja auch verständlich. Also ich meine, wenn du mit durchaus Versprechen aus der Juniorinnenkarriere rausgehst, dann läuft es vielleicht ein paar Jährchen nicht so und dann die Chance hier nutzen, ja eigentlich auch bei dem chinesischen Comeback-Turnier, zumindest bei den Damen, dann so einen Titel zu gewinnen, ist natürlich eine super Sache für sie.
Absolut, und sie hat diese Punkte durchaus auch brauchen können und in dieser Weltrangliste macht sie halt damit dann auch einen großen Satz. Wir können noch mal einmal gerade drauf schauen, wo sie jetzt im Moment steht, auf Platz 57 in der Weltrangliste. Sie war schon mal unter den Top 50, ist jetzt 22 Jahre alt, ist auf Platz 57 die viertbeste Chinesin in dieser Weltrangliste. Also das chinesische Tennis hat durchaus wieder ein paar Spielerinnen, die, wie ich es gesagt habe, an die Weltspitze anklopfen, in der Weltspitze sind, waren. Zhang Shuai ist die Vorreiterin. Und es ist natürlich dann auch wieder ein Thema, wo wir sagen, where's Peng Shuai ist der Hashtag dafür. Es ist dann auch eine Sache, wir haben zum ersten Mal wieder Tennis in China erlebt. Und das war dann ja auch sehr spannend, was wir dann auch gleich nochmal über die Herren sagen können. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren da und sie waren begeistert.
Und vor allem, die waren in der Vergangenheit nicht immer da. Das muss man sagen, das war so der Ruf, den chinesische Turniere hatten. Ich glaube, hier jetzt durch die Kameraperspektive sah es ein bisschen komisch aus bei den Damen, weil die eine Tribüne komplett leer aussah. Aber vom Audio her kann sie eigentlich nicht komplett leer gewesen sein. Die andere sah sehr voll aus. Also weiß nicht exakt, wie das da gestaltet gewesen ist. Und ja, zumindest vom Gefühl her sind mehr Leute da gewesen als in der Vergangenheit. Da waren die Turniere ja auch wirklich eben über das ganze Land verteilt. Man hat das Gefühl, jede der Provinzen kriegt mal die Chance. Hier muss man jetzt sagen, sind natürlich viele der Turniere im Moment auf den Süden von China konzentriert. Also Guangzhou liegt direkt neben Zhuhai und neben Hongkong. Also da tut sich im Moment so einiges ballen, während das Herrenturnier in Chengdu dann wieder ganz woanders liegt. Aber hier würde ich sagen, scheint zumindest eine Lust fürs Tennis da gewesen zu sein. Einzige Ding hier auch, dass wir hier wieder extrem schwüles Wetter hatten. Es müsste, glaube ich, Clara Tauson gewesen sein, die hier so einen Hitzekollaps erlitten hat. Ne? Also dürfen wir ja auch nicht vergessen, hatten wir bei den US Open, werden wir natürlich ab jetzt immer im Tennis haben, das Thema. Aber hier war es auch nochmal sehr evident, wie schwül es war.
Magdalinette konnte ihre wirklich famose Woche dann nicht krönen mit dem Titel. Da hat sie dann klar verloren, 0-6, 2-6. Aber auch Magdalinette hat wieder unter Beweis gestellt, dass sie zur erweiterten Weltspitze gehört. Und über die sprechen wir, wo wir schon beim Thema sind, vielleicht gar nicht häufig genug. Erste Runde Jodie Burridge, dann Daria Saville, dann Rebecca Masarova und dann Julia Putintseva, alle in zwei Sätzen besiegt, beziehungsweise gegen Jodie Burridge hat sie einen Satz abgegeben, aber hat sich prinzipiell sehr souverän für dieses Finale qualifiziert. Und Magdalinette ist so eine, die auf ganz leisen Sohlen Richtung Weltspitze unterwegs ist.
Ja, die in der Vergangenheit viele ihrer Punkte auf 250er-Ebene geholt hat, die in China auch immer sehr gut gespielt hat. Hatte auch nochmal jetzt in Vorbereitung geguckt, sie aber nicht gefunden. Meine ich auch mal in China gelebt hat, der die Belege hier, würde ich sagen, sehr gut entgegenkommen. In China sind das ja Hardcourts, wo der Ball häufig nicht so hoch abspringt, wo er relativ schnell durch den Court durchgeht. Linette, die jetzt selber keine ist, die ein Spiel unbedingt super schnell machen kann oder konstant super schnell machen kann, davon natürlich profitiert und der, ja, die Bedingungen entgegenkamen und die wahrscheinlich die chinesischen Turniere durchaus vermisst hat in den letzten Jahren, weil sie eben immer zu den Profiteurinnen gehörte. Jetzt hat sie natürlich auch durch das Australian Open Halbfinale in diesem Jahr einiges an Punkten so gesammelt, aber auf der anderen Seite, die Punkte gehen jetzt auch bald verloren. Von daher kann es natürlich nicht schaden, hier nochmal ein Finale mitzunehmen.
Ji Wang hat das Finale in Guangzhou gewonnen gegen Magdalinette 6-0 und 6-2 und ist damit die Siegerin des Turniers der Galaxy Holding Group Guangzhou Open. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Die haben nämlich zwei Turniere gehabt, zwei 250er Turniere in dieser letzten Woche, nämlich in Zhuhai und in Chengdu. In Chengdu war Alexander Zverev vor Ort, in Zhuhai war Jan-Lennard Struff vor Ort und hat dort sein Comeback gegeben. Darüber sprechen wir gleich dazu. Der Laver Cup, der letztes Wochenende unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit auf jeden Fall stattfand. Die Welt hat vielleicht auch nicht ganz so aufmerksam hingeschaut wie in den letzten Jahren. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Chengdu, Zhuhai, Vancouver, das waren die drei Orte, an denen in der letzten Woche oder im letzten Wochenende gespielt worden sind. Und letzte Woche, Wochenende, Naja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, der Kalender in dieser Woche war ein bisschen so verteilt, dass wir den Labour Cup am Wochenende hatten und die Finals jetzt erst heute haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, laufen im Moment gerade die Finals. Und da wir leider nicht das Ende abwarten können der beiden Finals, die im Moment gerade parallel stattfinden, müssen wir über die Turniere sprechen, ohne dass wir die Sieger kennen. Vielleicht kriegen wir sie am Ende der Sendung dann noch unter. Sprechen wir aber als erstes über den Labour Cup, dann lassen wir uns den dann einmal durchgehen. Es war ein Turnier in Vancouver, was ohne die großen drei stattfand, also ohne Rafael Nadal, ohne Novak Djokovic und ohne Roger Federer. Roger Federer hatte letztes Jahr quasi seine Karriere beendet beim Labour Cup. Und dann dazu gab es dann noch sehr viele Absagen. Daniil Medvedev war nicht dabei. Stefanos Tsitsipas hatte kurz vorher noch abgesagt. Es waren sehr viele Absagen dort dabei und so haben wir ein Turnier erlebt, wo wir am zweiten Tag oder am ersten Tag zum Beispiel ein Match hatten zwischen Francisco Cerundolo und Alejandro Davidovich Fokina. Das ist insgesamt erstmal ein gutes Match und auf Sandplatz würde ich sagen, okay, das kannst du im Viertelfinale Monte Carlo unterbringen, aber ob du damit wirklich viele Tickets beim Labour Cup verkaufst, ist dann wieder die andere Frage. Natürlich war Roger Federer dann auch vor Ort und ist geehrt worden und so, aber das war so ein bisschen der erste Lackmustest für einen Labour Cup ohne die großen drei und vor allen Dingen ohne Roger Federer.
Naja, und wie der Labour Cup vermarktet wird, ist ja immer noch über das Edle, über das Teure, über das Besondere. Also ich glaube nicht, dass die Tickets so billig in Vancouver gewesen sein werden, nur weil die großen Namen nicht gespielt haben. Und jetzt wird sich wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Jahre zeigen, ob sich das Format bewährt hat, ob alleine dadurch, dass der Labour Cup existiert in der Form, die er existiert, überleben kann oder ob er am Ende dann doch abhing von den ganz, ganz Großen. Und ja, du hattest es gerade schon gesagt, er kam in der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt vor. Hatte auch so ein bisschen rumgeschaut in Großbritannien, in den USA, überall kam er jetzt am ehesten vor mit den Aussagen, die Federer irgendwie gemacht hat, während seines Encore-Interviews eben, dass er jetzt eher der Fahrer zu Hause ist, dass er seine Kinder mit zweihändigen Rückhänden spielen. Wir sehen schon, es geht nicht ums große Sportliche, was ja ganz lustig war. Das ist, glaube ich, auch unterschiedliche Vorstellungen während des Turniers gab.
Felix Auger-Aliassime und Gaël Monfils sind sich ein bisschen in die Haare gekommen, weil Auger-Aliassime hat gesagt, ich möchte hier ein seriöses Match machen. Und Gaël Monfils, der wusste, warum er engagiert worden ist für den Labour Cup, hat gesagt, ja, ich bin fürs Entertainment hier. Die waren nicht unbedingt auf einer Seite, was das anging, was den Wettbewerb an sich darstellt. Und das war schon sehr, sehr komisch und sehr bemerkenswert.
Ja, hätte man auch gerne mal irgendwie in Federers Kopf geguckt während dieser Auseinandersetzung. Also eben, der sportliche Wert, wir haben ihn immer in Frage gestellt. Ich glaube, also, es mag was bedeuten für diejenigen, die ihn spielen und dann auch gewinnen, aber er erlebte natürlich in der Vergangenheit schon von seinen großen Namen und jetzt eben werden wir sehen. Und ich bin zum Beispiel gespannt, wenn der dann in Berlin nächstes Jahr läuft, ob sich die Organisatoren trauen, das auch als so edel und schick und teuer zu verkaufen, wie sie es jetzt in den letzten Jahren gemacht haben und wer dann am Ende natürlich dabei ist. Und gucken wir mal, wie die Zukunft ist.
Wir können kurz über die Ergebnisse noch drüber gehen. Am Ende geht es nämlich 13-2 für die Welt aus. Am Anfang hatten Felix Auger-Aliassime gegen Gaël Monfils gewonnen, Ben Shelton gegen Arthur Fils, der auch noch nachnominiert worden war. Francisco Cerundolo hatte gegen Alejandro Davidovich Fokina gewonnen und Tommy Paul, Francis Tiafoe hatten gegen Arthur Fils und Andrei Rublev gewonnen. An Tag 2 war es dann so, dass dort Casper Ruud für den einzigen Punkt gesorgt hatte gegen Tommy Paul, 7-6-6-2. Felix Auger-Aliassime und Ben Shelton gewannen gegen Hurkacz Monfils. Francis Tiafoe gewann gegen Hubert Hurkacz und Taylor Fritz gewann gegen Andrei Rublev. Und dann an Tag 3 gab es nur das eine Doppel zwischen Ben Shelton, Francis Tiafoe und Hubert Hurkacz und Andrei Rublev auf der anderen Seite. 7-6, 7-6 hieß es am Ende für das Team Welt und 13-2. Der zweithöchste Sieg eines Teams hier bei diesem Labour Cup. Nur einmal hatte Team Europa höher gewonnen, als es nur einen Punkt abgegeben hatte. Also auch das war halt ein bisschen bitter, weil am Sonntag nur noch ein einziges Match gespielt worden ist. Und insgesamt eine eher unglückliche Veranstaltung, muss man sagen.
Ja, stell dir vor, du hast ein Ticket für Sonntag.
Ja, ja.
Also ein Stündchen Tennis irgendwie, wahrscheinlich für ein paar hundert Euro oder kanadische Dollar. Ja, wenn wir jetzt sportlich drauf gucken, wir können feststellen, Europa hat immer noch ein Doppelproblem. Das war also immer eher für Team Welt, da wo sie sich ihre Punkte geholt haben. Generell war es so, dass es mir schien, als wenn Team Welt hier wirklich mit dem Anspruch so reingekommen ist, das zu gewinnen, aber auch sehr offensives und aggressives Tennis zu spielen. Die Spieler, die dabei waren, hätten oder waren so favorisiert. Hätte jetzt nicht mit ganz so einem klaren Sieg gerechnet, muss ich sagen. Habe auch nicht gedacht, dass Ruud der Einzige ist, der hier einen Match gewinnen kann. Ja, gucken wir mal, wo es im nächsten Jahr steht.
Dann wird es in Berlin stattfinden. Und darüber werden wir dann natürlich auch berichten nächstes Jahr. Kommen wir zu den beiden Turnieren, die es in China gab. Zhuhai und Chengdu. Und als erstes können wir über Zhuhai sprechen. Dort spielen gerade im Moment Karen Khachanov gegen Yoshihito Nishioka. Wo wir aufnehmen, hat Karen Khachanov ist kurz davor, den Tiebreak zu gewinnen. Das ersten Satzes, auch das Finale zwischen Zverev und Safiulin, ist im Tiebreak des ersten Satzes. Also das werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit reinkriegen in diese Sendung. Aber was wir sagen können, ist, dass bei dem Turnier in Zhuhai nicht nur Jan-Lennard Struff sein Comeback gegeben hatte, sondern auch Karen Khachanov. Nach längerer Verletzung bei den French Open hatte er quasi sein letztes Match bestritten und ist jetzt zurückgekommen und ist jetzt wirklich erstaunlich gut wiedergekommen. Gegen Alex Bolt in der ersten Runde, dann gegen Mackenzie McDonald in 3 Sätzen, ganz knappes Spiel, und dann gegen Sebastian Korda im Halbfinale 7-5, 6-4, bevor er jetzt auf Yoshihito Nishioka traf. Das Comeback ist gelungen für Karen Khachanov.
Ja, vor allem, wenn wir natürlich den Kontext sehen von seiner Karriere. Also er war ja angetreten bei den US Open. Ich habe auch nochmal geguckt, ganz klare Niederlage gegen Michael Mogan.
Genau.
Sah nicht fit aus. Kommt jetzt hier hin und spielt ein souveränes Turnier. Und wenn wir jetzt eben überlegen, Anfang seiner Karriere war er jemand, der durchaus erfolgreich war bei Turnieren. Und danach aber jetzt über 5 Jahre ein Problem hatte, überhaupt ein weiteres Turnier zu gewinnen. Und ich gehe davon aus, dass er hier jetzt am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. Und es wäre der 5. Titel seiner Karriere, aber eben der 1. seit dem Masters-Turnier in Paris damals, was er gegen Djokovic 2018 gewonnen hat. Also wirklich 5 Jahre her und auch in der Zwischenzeit jetzt nicht überragend viele Finals erreicht. Also der hat sich eben nicht nur im Generellen stabilisiert und ja auch ein sehr tolles Jahr gespielt, bei den Grand Slams in den letzten 1,5 Jahren sehr überzeugend gewesen, sondern bei so einem Turnier jetzt hinzukommen, bei einem 250er, wo er eben noch nicht oder in den letzten Jahren nicht mehr die großen Erfolge gehabt hat, und dann das so souverän zu bestreiten, das spricht durchaus für ihn.
Das spricht auf jeden Fall für ihn, und dass er dann, ich meine, es ist ja kein einfaches, aber kein komplexes Spiel, was er hat. Er hat die gute Rückhand, er hat einen wirklich sehr, sehr guten Aufschlag. Das ist ja ein Spiel, was durchaus wiederholbar ist, würde ich jetzt mal einfach mal so sagen. Und dass er das trotzdem wieder hinbekommt, ist eine gute Sache und vor allem für ihn eine sehr, sehr gute Sache. Und wir werden ihn wahrscheinlich dann bis zum Jahresende auch noch bei den großen Turnieren dann sehen. Und wenn er sich nicht wieder verletzt oder wenn die Hüfte keine Probleme macht, dass er dann auch wirklich wieder viele Gegner ärgern kann. Und vor allen Dingen kommen ihm ja dann auch die Bedingungen in China auf diesen kleinen Rennpisten dann entgegen.
Ja, und es ist auch nicht völlig unmöglich, dass er sich, na doch, es ist fein. Ja. Es ist noch im theoretischen Bereich, dass er zu den WTA dahin nicht, aber zu den ATP Finals fahren wird, wenn er in der Lage ist, jetzt vielleicht wirklich noch bei den verbleibenden Masters-Turnieren nochmal 2 Halbfinals mitzunehmen oder zwischendrin nochmal ein 500er zu gewinnen, dann ist es im Bereich des Möglichen, dass er zumindest als Alternate dahin fährt, also als der Alternativspieler. Und es wäre ja durchaus verdient nach der ersten Jahreshälfte, die hatte. Also für ihn war das jetzt wirklich bitter, dass er so viel von der Saison verpasst hat, nachdem es für ihn vorher so gut gelaufen war. Und es war wahrscheinlich die Möglichkeit, nochmal wirklich eine Zeit lang in den Top 10 sich festzusetzen. Allerjüngst ist er auch nicht mehr. Aber vielleicht hat er für sich auch seine Mitte gefunden und kann jetzt nochmal 2-3 Jahre oben dranbleiben. Du hast schon gesagt, das ist kein kompliziertes Spiel, ist auch keins, mit dem man unbedingt Grand Slam Turniere gewinnt, aber durchaus eins, was irgendwo zwischen 9 und 12 in der Weltrangliste anzusiedeln wäre.
Ich habe die Rennpisten erwähnt, das ist ja schon wirklich durchaus wieder schnell in China, und das haben wir auch in Chengdu gesehen. Yoshihito Nishioka ist jemand, der davon an auch profitieren kann, und der hat hier das Finale erreicht, nachdem er in der ersten Runde gegen Terence Adman gewonnen hat, dann gegen Lloyd Harris in 2 knappen Tiebreaks, dann hat er Jan-Lennard Struff besiegt im Viertelfinale, im Halbfinale, dann Aslan Karatsev. Das sind ja auch alles wieder Spieler, Korda, Khachanov, Nishioka, Karatsev, die mit schnellen Böden wirklich klarkommen, und Nishioka hat das hier geschafft ins Finale. Auch er, nicht unbedingt unbedingt mit den allerbesten Ergebnissen in diesem Jahr, dann auch zwischendurch ein bisschen eher negativ aufgefallen, dass er sich mal mit dem Schiedsrichter angelegt hat und zwar auf eine eher unfreundliche Art und Weise, was man so gar nicht denkt von ihm. Und er brauchte so ein Ergebnis auch mal wieder dringend. Hat den ersten Satz übrigens gerade verloren im Tyrick.
Ja, ist ja durchaus jemand, der mal ein bisschen breitbeiniger auftritt. Ne? Also der längste ist er nicht, aber er macht schon ganz gerne Ansagen und hat schon ziemlich klare Vorstellungen, wie Sachen zu laufen haben. Und auf der anderen Seite ist er ein ziemlicher Entertainer, gerade wenn es für ihn gut läuft, gerade wenn er einen Spieler hat, den er mit seinem Konterspiel ärgern kann, mit der Art, wie er so einen Court öffnet, wie er so einen Court lang und breit macht. Das finde ich dann schon immer sehr amüsant anzusehen. Und wäre jetzt spannend gewesen, wenn Karatsev, also der wirkte für mich ein bisschen ausgelaugt dann im Halbfinale, wäre spannend gewesen, wenn der in Topform gewesen wäre, dann ist das natürlich eine sehr schöne Art von Matchup, wenn jemand, der so offensiv spielen kann, auf jemanden wie Nishioka trifft, der halt so ein Verständnis davon hat, wie man ein Tennis-Match bestreitet. Aber insgesamt für Nishioka, der jetzt ja auch nicht alle Punkte aus dem letzten Jahr verteidigen konnte, wo er einen sehr erfolgreichen Sommer in den USA hatte, würde ich mal sagen, eine willkommene Geschichte, und der dürfte jetzt in Asien aber auch noch das ein oder andere gute Resultat über die nächsten 3 Wochen oder so haben.
Davon gehe ich eigentlich auch aus. Wie gesagt, die Plätze in China bzw. in Asien sind deutlich schneller als die Hartplätze, ich sag mal, in den USA. Und dass Nishioka davon profitieren kann, das haben wir dann auch in den letzten Jahren gesehen. Ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, wir müssen über Jan-Lennard Struff sprechen, der hier sein Comeback gegeben hatte. Nicht ganz sein Comeback hatte er beim UTS in Frankfurt letzte Woche gegeben, bei diesem kleinen Spaßturnier, was wir dort gesehen haben. Und hier hatte er allerdings sein ATP-Comeback gegeben. Und seine erste Runde, das war gegen Christian Garin. Da hat er nach gelungenem ersten Satz den zweiten Satz relativ schnell abgegeben mit 1-6, gewann dann aber mit 6-4. Gegen Yoshihito Nishioka war dann beim 4-6, 5-7 Schluss, aber es geht eigentlich schon in die richtige Richtung. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass er nach wie vor sehr selbstbewusst auf dem Platz auftritt und dass er solche Sachen wie den Aufschlag, der ja in den letzten Jahren gerne mal eine Wackeldisziplin bei ihm war, dass er den auf einem hohen Niveau stabilisiert hatte und dass er an seinem Spiel erstmal nichts geändert hatte und er sah fit aus. Das fand ich war durchaus positiv zu vermerken.
Ja, ich würde auch sagen, um ihn muss man sich im Moment keine großen Sorgen machen. Und er hätte garantiert gerne den Sommer mitgenommen, den er jetzt ja einfach aussetzen musste aufgrund von Verletzungsgründen und damit auch dann nicht so richtig profitieren konnte von dem, was er sich in dem ersten Jahresdrittel erarbeitet hat. Aber im Moment würde ich auch sagen, muss man sich keine großen Sorgen um ihn machen. Und Nishioka ist natürlich ein unangenehmes Matchup, da passiert dann genau das, was ich eben gerade beschrieb, dass Nishioka so eine Art von Spieler sehr gut liegt, aber du hast schon gesagt, er ist trotzdem ans Netz gekommen, er hat trotzdem offensiv gespielt und ich sehe nicht, warum er sich nicht im Moment oben in den Top 30 oder so festsetzen können sollte innerhalb des nächsten halben Jahres. Dann wird halt die Frage, kriegt er all die Punkte verteidigt aus Monte Carlo, aus Madrid und so, aber vom Spielerischen her habe ich jetzt auch keinen krassen Abfall gegenüber dem Frühjahr gesehen.
Jan-Lennard Struff hier also mit dem Viertelfinale. Er ist jetzt in dieser Woche dann in Beijing, in Peking am Start. Auch das Turnier fängt am Mittwoch an, beziehungsweise hört dann am Dienstag auf. Also auch hier sind wir noch so ein bisschen durcheinander. Danach geht es mit Shanghai weiter und dann sind wir dann auch wieder in der Reihe, was diese Turniere von bis Sonntag auf jeden Fall angeht, wo wir dann auch früher anfangen, weil Shanghai ja eines der Turniere ist, was auf 12 Tage erweitert worden ist. Das Turnier in Zhuhai läuft im Moment noch. Den ersten Satz hat Karen Trajanov gegen Yoshihito Nishioka mit 7-6 im Tiebreak gewonnen. Das Finale in Chengdu läuft auch noch und da hat Roman Safiulin nach Abwehr von 3 Setzbällen beim Stand von 4-5 den ersten Satz gegen Alexander Zverev mit 7-6 gewonnen. Und Roman Safiulin, über den müssen wir sprechen, weil du hast ihn ja auch in dieser Woche gesehen. An welchen Spieler erinnert er dich? Ich habe einen ganz klaren Spieler vor Augen, an den er mich erinnert.
Ja, dann bitte.
Robin Söderling. Die Aufschlagbewegung ist fast exakt die gleiche.
Ja, eine ähnliche Eleganz im Bewegungsapparat.
Eleganz, in Anführungsstrichen.
Safiulin könnte auch Holzhacker sein vom Beruf her. Also, ist technisch beeindruckend, keine Frage. Kann den Ball auch sehr schnell machen. Ich finde, man sieht, dass er ein bisschen langsamer aussieht als viele andere Tennisspieler. Ist vielleicht auch der Grund, warum es ein bisschen länger gedauert hat, sich von der Juniorenkarriere nach oben zu arbeiten. Und seine Erfolge sind jetzt auch eher auf schnelleren Belegen bzw. auf Rasen bisher gekommen. Aber auf den Ball draufhauen kann er.
Auf den Ball draufhauen kann er. Und wir haben das ja gesehen beim United Cup, glaube ich, letztes Jahr war es, als er durchaus überzeugen konnte und damals mit dafür gesorgt hatte, dass Russland den United Cup gewonnen hatte. Und er hat hier eine beeindruckende Woche hingelegt. Und sein Match gegen Lorenzo Musetti habe ich komplett gesehen. 6-3, 6-4 hat er das am Ende gewonnen. Vorher gegen Jordan Thompson hatte er davon profitiert, dass Thompson nach dem ersten Satz aufgeben musste. Aber seinen Sieg zum Beispiel gegen Dan Evans, 6-3, 6-3. Und Dan Evans mit seinem Rückhandslice hatte überhaupt keine Chance. Safi Julien hat einfach draufgebolzt und hat den Ball getroffen und hatte Dan Evans überhaupt keine Chance gelassen. Das ist wirklich ein Profiteur von schnellen Hartplätzen. Den werden wir wahrscheinlich nicht in Indian Wells reüssieren sehen. Aber hier bei diesen Turnieren, hier kann er vielen gefährlich werden. Und auch Alexander Zverev ist gerade ein bisschen frustriert.
Ja, und Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Ihm nicht unmöglich, dass er vielleicht mal in Madrid weit kommt. Der wird wahrscheinlich immer bestimmte Bedingungen brauchen, um wirklich sein Spiel komplett umzusetzen, weil er eben jetzt nicht so eine Athletik, so eine Spritzigkeit hat, wie zum Beispiel ein Zverev. Aber was er, finde ich, gerade mit der Vorhand anstellen kann, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und er muss jetzt auch nicht immer perfekt zum Ball stehen. Er ist auch in der Lage, den Ball zu beschleunigen, wenn er mal nicht so ideal neben dem Körper vorher aufkommt. Und das ist ja auch das Schöne, dass im Tennis wirklich die unterschiedlichsten Spielstile sich durchsetzen können. Und das Tennis wird mittlerweile, ja, man kann schon was sagen, dominiert von Spielern, die sich sehr gut bewegen können, und dass er es mit einem jetzt eher oldschooligeren Spielstil schafft, das da mitzuhalten, ist ja durchaus etwas, das dem Tennis ein bisschen Farbe gibt.
Roman Safiulin, wie gesagt, hat den ersten Satz im Tiebreak gegen Alexander Zverev gewonnen, und Alexander Zverev ist hier die klare Nummer 1 der Setzliste dann auch gewesen, und von ihm haben sich dann wahrscheinlich auch die Organisatoren eine ganze Menge erwartet. Er hat dem Druck standgehalten, vor allen Dingen, weil er noch nicht so richtig spielerisch überzeugt hat in dieser Woche. Gegen Pavel Kotov hat er sich durchaus sehr schwer getan, 7-6, 4-6, 6-1. Dann gegen Miomir Kecmanovic, vielleicht das Match dieser Woche, also rein qualitativ war es ein wirklich hochwertiges Match, 5-7, 7-5, 6-2. Kecmanovic hat im ersten Return wie von Sinnen retourniert. Das war wirklich herausragend. Zverev hatte im ersten Satz eine Aufschlagquote von über 80%, hat nur 65% der Punkte dahinter gemacht. Also Kecmanovic wirklich fantastische Returns gespielt. Dann im Halbfinale gegen Gregor Dimitrov, so ein bisschen sein Lieblingsgegner inzwischen, 6-3, 7-6 gewonnen. Und hier tut er sich schwer, nachdem er drei Satzbälle vergeben hat im ersten Satz. Und auch jetzt hier schon wieder diverse Breakbälle im ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes vergeben hat. Zverev hat sich durchgebissen, das muss man, glaube ich, so sagen. Diese Woche war nicht einfach für ihn.
Ja, ich meine, das ist ja etwas, was wir aus seiner Karriere kennen. Er ist jetzt eben ja auch nicht der Spieler, der durch die meisten Turniere jetzt locker und leicht durchreitet. Dafür hat er auch nicht die Spielanlage, um das so unbedingt zu machen, sondern viel kommt eben über seine Physis, darüber, dass er so groß ist, sich so gut bewegen kann, dass er in allem ziemlich gut ist. Ich finde, man hat es dann wieder gegen Dimitrov gesehen. Es gibt wahrscheinlich nichts, was Dimitrov wirklich viel besser kann. Weder Aufschlag, noch Return, noch Offensiv, noch Defensiv-Tennis. Alles ist ziemlich hoch bei Zverev. Manchmal fehlen dann wahrscheinlich auch die Highlights, die einen dann die Arbeit zwischendrin vergessen lassen. Auch Federer hat nicht immer nur wunderschönes Tennis gespielt, aber alle 3 Minuten halt mal einen Schlag gesetzt, den dann alle extrem toll finden. Und das hat Zverev jetzt in der Form wahrscheinlich nicht unbedingt. Und das, glaube ich, lässt dann manchmal eben auch hart aussehen. Und er hat ja noch das Ziel, zum Jahresendturnier zu fahren. Dürfte auch eine relativ gute Chance haben. Also er ist quasi noch in einem Dreikampf um 2 Plätze. Wahrscheinlich hat er irgendwie eine 70% Chance, das auch wirklich zu schaffen. Und da helfen dann, wenn es jetzt nur 150, wenn es 250 Punkte werden, noch so besser für ihn, dürfte helfen, dieses Ziel zu erreichen.
Alexander Zverev hatte also dieses Finale erreicht. Roman Safiulin hat im Halbfinale gegen Lorenzo Musetti gewonnen. Musetti war ja, erstaunlich schwach in diesem Halbfinale, hatte vorher allerdings sehr gut gespielt, unter anderem in seiner zweiten Runde gegen Arthur Rinderknecht hatte er gewonnen, 6-3, 6-3. In der ersten Runde hat er sich wehgetan, hat er sich auch ein bisschen, hat sich schwer getan gegen Filip Sekulic aus Australien in 3 Sätzen gewonnen. Auf der anderen Seite Gregor Dimitrov, der sich gegen Chris O'Connell durchgesetzt hatte in 2 Sätzen davor gegen Juan Pablo Varias und dann am Ende in 2 Sätzen Alexander Zverev unterlag. Das war ein schöner oder netter Auftakt jetzt in diesen Asien-Swing für die Herren. Also das hat schon Spaß gemacht, dieses Turnier oder diese Turniere dann zu gucken, und wir werden dann sehen, wie es jetzt in Peking weitergeht, beziehungsweise dann auch noch Shanghai. Das werden dann die nächsten Turniere sein und dort werden dann auch alle anderen großen Jungs dann antreten bei Fast den Herren.
Djokovic, was bitte? Djokovic lässt, glaube ich, aus.
Aber Djokovic, der lässt alles aus, genau. Der kommt nochmal in Paris wieder, aber der hat sich auch inzwischen den Status erarbeitet, dass er wirklich nur noch die Kirschen vom Kuchen oben isst.
Ja, also der ist in der Federer-Phase da genau angekommen. Da wäre ich überrascht, wenn wir den mehr als 10-mal noch im Jahr
genau sehen. Genau, das auf jeden Fall. Das sind die Turniere und es tut uns leid, dass wir es leider nicht hinkriegen, diese beiden Matchenden dann noch mit dabei zu bringen. Aber wir hoffen, wir haben euch genug über die beiden Turniere und über den Laver Cup informiert. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein bisschen über die News der Woche sprechen. Und da müssen wir über die News der letzten 2 Wochen sprechen, vor allen Dingen über eine harsche Dopingstrafe. Und das ist ein sehr, sehr komplizierter Fall. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Mild-Hybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Die Schlagzeilen der letzten Monate hatte Simona Halep, auch wenn sie nicht auf dem Platz stand, ein bisschen bestimmt. Sie war ja zwischendurch auch nochmal auf der Entry-List bei den US Open, weil sie vielleicht darauf gehofft hatte, dass sie bei diesem Turnier dann spätestens vor dem Turnier dann ihre Startberechtigung bekommen würde und dass sie freigesprochen würde von dem Dopingvergehen. Aber ein paar Tage nach den US Open kam dann die große Nachricht, Simona Halep wird für 4 Jahre gesperrt, wegen 2 Dopingvergehen. Auf der einen Seite ein verbotenes Doping, eine verbotene Substanz, die sie eingenommen haben soll, Roxadustat, und auf der anderen Seite wegen Unregelmäßigkeiten in ihrem biologischen Athletenpass. Dort, wo Blutbild abgelegt wird etc., gab es Unregelmäßigkeiten. Sie ist jetzt für 4 Jahre gesperrt worden und die WADA hat dann auch gesagt, es sei zu erkennen gewesen, dass diese Zuführung von Roxadustat zum Beispiel, dass die vorsätzlich gewesen sein soll und diese Unregelmäßigkeiten in ihrem biologischen Athletenpass, dass die auch vorsätzlich gewesen sein sollen. Sie beteuert nach wie vor ihre Unschuld und sie weiß gar nicht, wo sie hin soll. Sie will jetzt vor den CAS gehen, vor den Internationalen Sportgerichtshof. Es gab eine 126-seitige Begründungsschrift dafür, warum Simona Halep für 4 Jahre gesperrt worden ist. Auf jeden Fall war das eine dicke Nachricht, die wir da bekommen haben.
Ja, und ja auch etwas, das schon vorher für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, hatten ja auch durchaus viele Spieler und Spielerinnen Meinungen zu. Ich glaube, das können wir auch mal so stehen lassen. Du hast schon gesagt, es ist ein komplexer Fall, ein langer Fall, auch etwas, über das sie sich sehr beschwert hatte. Zwischendrin, wenn wir jetzt eben schauen, wie das Ganze zustande gekommen ist, wollten die Ankläger ja eine Strafe von 6 Jahren haben, weil es eben 2 Dopingvergehen gab und am Ende wurden dann jetzt 4 Jahre ausgesprochen. Es wird sich jetzt wirklich zeigen, was macht der CAS draus. Häufig werden beim CAS reduziert. Hier scheint jetzt aber so die Meinung zu sein, dass es eigentlich eine ziemlich wasserdichte Anklage war und die Anklage bestand eben aus 2 Teilen. Das eine, dass Roxadustat eben, wo sie argumentiert hat, dass das in ihren Körper gelangt ist über ein Nahrungsergänzungsmittel, was sie von der Physiotherapeutin von Muratoglu bekommen hatte. Die Richter aber am Ende gesagt haben, das mag sein, dass das eine Quelle ist, aber wir sehen hier mindestens zwei Quellen und du kannst uns nicht nachweisen, wo die zweite Quelle ist. Also müssen wir annehmen, dass es Doping war. Zeitgleich, was ihr wahrscheinlich auch nicht zuträglich war, hatte sie auf ihrer Form, wo sie quasi, wenn sie einen Dopingtest hat, eintragen muss, welche Medikamente sie im Moment nimmt und Mittel sie nimmt, hatte sie das nicht angegeben. Das war ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt zuträglich. Also das war der eine Aspekt und der andere Aspekt, und das war ja dann erst im Laufe der Zeit bekannt geworden, ist eben dieser biologische Pass gewesen. Und hier wurden am Ende dann drei Experten gebeten, ihre Meinung zuzugeben, und alle drei waren der Meinung, dass es wahrscheinlich ist oder entweder wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, müsste ich gleich nochmal nachgucken, dass sie gedopt hat, und die schienen alle davon überzeugt zu sein. Jetzt ist es so gewesen, der letzte dieser Tests war im März gewesen, also einige Monate vor den US Open, von daher ist nicht klar oder kann man ihr da jetzt nicht nachweisen, dass da noch zwischen den März und den US Open es Anomalien gegeben hat, aber man konnte ihr dann eben das mit dem Roxadustat nachweisen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir keinen absoluten Freispruch bekommen werden beim CAS. Dafür scheint mir das wirklich zu gut nachgewiesen zu sein. Kann natürlich immer sein, dass es irgendeine Art von Reduzierung noch geben wird, aber insgesamt würde ich sagen, lässt das ist es schon relativ wahrscheinlich, dass das Halep halt gedopt hat, über einen bestimmten Zeitraum zumindest.
Das Problem ist ja auch, ich glaube, das hat auch Hajo Seppel zum Beispiel dann bei sportschau.de dann mit angebracht, dieser biologische Athletenpass ist ja genau für solche Gründe entwickelt worden, dass man sagen kann, man kann auch durch Unregelmäßigkeiten im Blutbild kann man auch Doping nachweisen oder passives Doping nachweisen, beziehungsweise das gedopt worden ist. Und wenn das jetzt zum Beispiel in irgendeiner Weise anzuzweifeln wäre, ja, dann wären wir bei einer Situation angelangt, wo das ganze Dopingverfahren ja vielleicht auch über den Haufen geworfen worden wäre. Ich bin sehr gespannt. Ich bin kein Doping-Experte, deswegen eier ich hier so ein ganz kleines bisschen rum. Aber das sind zwei nicht miteinander direkt verbundene Vergehen gefunden worden. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass die Strafe dann relativ hart ist. Wie es dann wie es dann am Ende ausgeht, das müssen dann Experten und Expertinnen müssen das dann beweisen, / dann auch belegen. Aber es ist schon so, dass hier sehr viele Dinge aufeinander gekommen sind, die mit Zufall wohl relativ schwierig zu erklären sind.
Das Ding ist, du hast gesagt, nicht direkt verbundene Vergehen, aber das eine macht das andere durchaus wahrscheinlicher. Mhm. Also wenn sie wirklich schon länger Blutdoping zum Beispiel betrieben haben sollte, dann macht es das durchaus wahrscheinlicher, denke ich zumindest, dass sie jetzt eben nochmal anderweitig nachgeholfen hat. Und also eben ja auch, weil das Roxadustat kommt ja eben quasi aus derselben Klasse. Auch hier ist die Idee, wie erhöhe ich die Anzahl roter Blutkörperchen, wie werde ich fit, wie halte ich durch. Und das Ding ist jetzt ja auch, wir gucken uns Halleps Spiel an, worauf ist Halleps Spiel ausgelegt gewesen die ganzen Jahre? Nicht auf Power, sondern auf ihre Kondition, auf ihr Durchhaltevermögen, darauf, dass sie lange in Ballwechseln drinbleiben kann. Und sie war verletzt, sie war älter, sie war zurückgefallen in der Weltrangliste. Also die Puzzleteile fügen sich für sie zumindest schon ziemlich ungünstig zusammen. Und das Ganze hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt, weil sie A, eine beliebte Spielerin ist, B, weil sie sehr laut getrommelt hat, weil sie auch PR-Taktiken eingesetzt hat, die wir aus anderen Lebenslagen kennen, die vor allem darum ging, quasi für so wenig Überblick wie möglich zu sorgen, damit dann am Ende uns allen irgendwie nicht so ganz klar ist, was hier eigentlich passiert. Und deswegen glaube ich aber, war das dann auch wichtig, so einen ausführlichen und langen Report hinzulegen und zu sagen, naja, hier sind all die Fakten und die Fakten sprechen eine relativ eindeutige Sprache und sorgen dafür, dass Halep jetzt zumindest im Moment für 4 Jahre gesperrt ist.
Simone Halep also erstmal für 4 Jahre gesperrt. Wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wie es dort weitergeht. 2 Nachrichten haben wir noch. Die eine Nachricht betrifft den ITF und dann auch mittelfristig, langfristig den DTB, weil es gab die Wahl zum ITF-Präsidenten und Anfang des Jahres bei den Australian Open hatten wir schon darüber berichtet, dass sich Dietlof von Arnim, der DTB-Präsident, als Gegenkandidat aufgestellt hatte zu David Haggerty. Es gab einen Roundtable während der Australian Open, bei dem ich dabei war und da darf ich einmal gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Hinterher kam ein amerikanischer Kollege zu mir und hatte gehört, wie ich mich mit Herrn von Arnim auf Deutsch unterhalten hatte und hat gefragt, ist der immer so blass in seinen Vorstellungen und in seinen Ausführungen? Und ich konnte nicht unbedingt widersprechen. Das war damals meiner Meinung nach auch ein sehr schwacher Auftritt. Und der Wahlkampf ist nie aus den Startblöcken rausgekommen bei Dietlof von Arnim. Er hatte sich damals relativ vollmundig noch aufgestellt und hat gesagt, ich möchte hier neuer ITF-Präsident werden, weil ich auch gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen kann. Aber so richtig viel Wahlkampf hatte er es das ganze Jahr über nicht gegeben. Jetzt ist David Haggerty mit 72% wiedergewählt worden. David Haggerty, der ITF-Präsident, die ITF, die unter anderem dann ja auch die Mannschaftswettbewerbe dann durchführt und das Davis Cup, der Davis Cup hat sich in den letzten Jahren, so viel können wir sagen, zum Desaster, zum absoluten Flop entwickelt und auch die Billie Jean King Cup Finals sind nicht so richtig von Erfolg gekrönt gewesen. Dass David Haggerty hier mit einer relativ soliden Mehrheit dann noch weit wiedergewählt worden ist, ist dann auch ein Zeichen für einen wirklich schwachen Wahlkampf seines Gegenkandidaten. Also die Meinung erlaube ich mir jetzt.
Ja, du bist da auf jeden Fall direkter dran und drin, als ich es bin. Also da würde ich dir auf keinen Fall widersprechen wollen. Dürfen auch nicht vergessen, dass, wer hatte Kontakte und wer hatte durchaus Macht von deutscher Seite in der ITF über die Jahre, war Dirk Hordorf, der aus den bekannten Gründen dann quasi irgendwann auch aus dieser Rolle rausgefallen ist. Das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, bei der ITF läuft es wie bei anderen Sportverbänden, da bekommen nicht bestimmte Verbände jetzt mehr Stimmen, nur weil sie jetzt zum Beispiel, Wimbledon ausrichten oder sonst irgendwie machtvoll sind, sondern alle haben die Chance. Und da hatte Haggerty über die letzten Jahre das durchaus geschickt gemacht. Er hat sein großes Versprechen mit Cosmos, die er den Davis Cup dann veranstaltet haben, nicht umsetzen können. Das ganze Geld ist auch nicht reingeflossen. Und trotzdem, von dem, was ich verstehe, geht es vielen Ländern jetzt nicht unbedingt schlechter als vorher. Und das plus seine politischen Verbindungen haben anscheinend, das klingt ja zu negativ, gehört halt zu jeder solch einer gewählten administrativen Rolle dazu, dass man gut ist in politischen Verbindungen, hat da anscheinend zugeführt, dass er gewonnen hat, wird jetzt wahrscheinlich viele Fans nerven, weil er eben so eng verbunden ist mit dem gescheiterten Davis Cup Modell, aber innerhalb des Tennis scheint es für ihn gereicht und gelangt zu haben. Ja.
Wir haben ja gerne auch mal Hörerinnen und Hörern selber überlassen, wir haben Dinge eingeordnet und haben die abschließende Meinung gerne unseren Hörerinnen und Hörern überlassen, aber wir können beide sagen, dass der Davis Cup gescheitert ist, so in seinem neuen Modell.
Ja, und ich meine, ein anderer Aspekt hier, übrigens noch in der Wahl, der ja auch ganz spannend war, das wurde an das Board gewählt.
Genau.
Da ist er dann auch reingekommen. Aber was dann, wenn man kurz mal über die Namen drüber guckt, wenn ich jetzt kein falsches Verständnis von Namen habe, da habe ich zwei Frauen in dem Board von 20 Leuten gezählt.
Ja.
Sagt vielleicht auch was.
Ja, das sagt auf jeden Fall was. David Haggerty ist auf jeden Fall jetzt wieder gewählt worden. Dietlof von Arnim ist ins Board of Directors gewählt worden von der ITF. Da kommen wir dann auch nochmal auf den Davis Cup, weil der Davis Cup hat jetzt Ende November ein ganz, 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 ganz großes Problem. Er findet in Malaga statt. Spanien ist nicht dabei. Ich hatte es letzte Woche in meinem kleinen Solo-Podcast, hatte ich auch schon darauf hingewiesen. Spanien hat sich nicht qualifiziert für die Davis Cup Finals. Und jetzt ist der Spielplan rausgebracht worden, beziehungsweise die Auslosung für diese Davis Cup Viertelfinals. Es fängt an am Dienstag, den 21. November. Ist es ein Dienstag? Ich glaube, es ist ein Dienstag. Auf jeden Fall fängt es an mit der Partie Kanada gegen Finnland. Dann am Mittwoch Tschechien gegen Australien, am Donnerstag dann Italien gegen die Niederlande und abends Serbien gegen Großbritannien. Serbien gegen Großbritannien, wenn beide Mannschaften mit voller Kapelle auftreten, könnte das wirklich ein Highlight werden. Aber wie viele Menschen in Spanien, in Malaga, kaufen sich Tickets für Kanada gegen Finnland? Vor allen Dingen, wenn Alexi Galano gegen Otto Virtanen spielt. Ich möchte nichts gegen die beiden Spieler sagen.
Ja, und das Ding ist natürlich auch, ist eine Feriendestination für und auch Menschen, die dort wohnen, aus Teilen Europas, aber ich weiß nicht, ob sie aus Finnland und Kanada unbedingt da wohnen. Selbe gilt für Tschechien und Australien. Ist extrem unglücklich gelaufen. die Ausstellung an sich ist auch unglücklich gelaufen, denn ich finde die obere Hälfte um einige schwächer als die untere Hälfte. Es gibt natürlich einen Höhepunkt mit Serbien gegen Großbritannien. Normalerweise reisen ja auch relativ viele britische Fans zu sowas an, aber es ist im Bereich des Möglichen, dass, na gut, vielleicht einige der Tickets schon verkauft worden sind, der Annahme, dass Alcaraz spielen würde. Mal gucken, wie viele von denen kommen, aber es ist im Bereich des Möglichen, dass es halb voll oder so sein wird über die Woche.
Es wird, glaube ich, ein relativ trauriger, relativ traurige Davis Cup Finals, wenn Spanien nicht mit dabei ist, wenn Alcaraz nicht mitspielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dort in 4-5 Tagen wirklich eine leere Halle haben werden. Und auch darüber werden wir natürlich Ende des Jahres berichten. Aber die Auslosung hat jetzt stattgefunden und wir wissen jetzt, wie die 4 Viertelfinals aussehen und wer am Ende dann gewinnt. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben es gesehen in Manchester, als Großbritannien gespielt hat, war die Hütte immer voll und es war eine fantastische Stimmung. Und David Haggerty hat wohl schon gesagt, dass es vielleicht ein Fehler war, neutrale Orte für solche Davis Cup Finals auszuwählen. Das wird in seinem Aufgabenbereich liegen, in den nächsten Jahren für Besserung zu sorgen oder den Davis Cup vielleicht sogar abzuschaffen beziehungsweise einen anderen Mannschaftswettbewerb hervorzubringen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade noch aufnehmen, hat Alexander Zverev gerade das Rebreak geschafft im zweiten Satz. 6-7-1-2 liegt er zurück. Und Karen Khachanov wird wohl das Turnier gewinnen in Zhuhai. 7-6-4-1 führt er jetzt. Und für Karen Khachanov ist das natürlich ein Traum-Comeback.
Ja, hatten wir gerade schon gesagt. Und der erst fünfte Titel in seiner Karriere und nach 5 Jahren Pause. Also für ihn eine super Sache und eben, er bleibt gefährlich die nächsten Wochen, weil klar, er war verletzt, aber auf der anderen Seite hat er auch nicht ganz so viel Körner verbrannt, wie viele Spieler es getan haben über die letzten Wochen.
Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt wieder gejinxt. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. In den nächsten Wochen kommt vielleicht sogar noch Blue Sky dazu. Wir müssen mal gucken, wie es mit Twitter weitergeht. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt und wenn ihr dafür mithelfen wollt, dass es diesen Podcast auch nächstes Jahr um diese Zeit noch geben wird, dann freuen wir uns über finanzielle Unterstützung bei Steady und bei PayPal. Alle Links dazu findet ihr entweder in unseren Biografien bei Twitter und bei Instagram oder dann auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.